Ja, also der Sport ist schon etwas, was ich wirklich brauche zum Ausgleich. Ich muss auch sagen, ich habe immer viel gearbeitet. Ich habe noch zwei Kinder nebenbei großgezogen. Und Marburg war auch jetzt kein Spaziergang. Das hier ist eine andere Dimension. Ich weiß jetzt, was 7/24 bedeutet. Und da ist der Sport das, was ich wirklich brauche zum Ausgleich. Und wenn das abends um 10 noch irgendeine Runde, weiß ich was, 4-5 Kilometer oder noch schnell abends in den Teich ein paar Runden schwimmen oder hier in die Sportmedizin. Also das versuche ich schon zu machen. Ich komme immer mit dem Fahrrad, egal was.
Willkommen zu Klinik Klartext, Operation Entlastung. Wir sind Pflegekräfte an der Medizinischen Hochschule Hannover und wollen diesen Podcast nutzen, um euch verschiedene Berufsgruppen in der Klinik vorzustellen und euch auf dem Laufenden über unser Engagement zur besseren Patientinnenversorgung zu halten.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Klinik Klartext. Heute eine Spezialfolge wieder mit Sandra,
Steffi
und Burkhard.
Ja, ich muss erstmal wieder zu Atem kommen, denn wir sind gerade nur 3 Stockwerke hochgegangen, aber unsere Gästin hat gerade gesagt, dass sie sehr gerne auch mal hier in der MH in die 8. Etage zu Fuß hochgeht. Hut ab! Wir haben heute jemanden ganz Besonderes hier, unsere Präsidentin, Frau Professor Hilfika Kleiner. Herzlich willkommen. Seit dem 1. Januar 2025 die neue Präsidentin an der MHH. Ja, herzlichen Glückwunsch auch zu der Präsidentschaft.
Ja, vielen Dank.
Schön, dass Sie da sind. Für unsere HörerInnen, die Sie jetzt noch nicht so kennen, vielleicht würden Sie sich kurz vorstellen, vielleicht einen kleinen Abriss zu Ihrem Werdegang.
Ja, gerne. Wie man an meinem immer noch nicht ganz perfekten Akzent hört, ich komme ursprünglich aus der Schweiz, bin in Zürich aufgewachsen, habe an der Universität Zürich studiert, dann sowohl in Zürich wie auch in Atlanta an der Emory University promoviert. Und bin 1997 dann tatsächlich nach Hannover gekommen, bin von Haus aus eigentlich Biologin, Entwicklungsbiologin, Genetikerin und habe mich dann hier in die molekulare Kardiologie erstmal eingelesen und eingeforscht. Habe mit meinem Mann Andres Hilfiker, der eben auch hier an der MHH lange Jahre tätig war, das Labor der molekularen Kardiologie aufgebaut und ich glaube auch sehr erfolgreich aufgebaut. Bin 2008 Professorin geworden, hier auch im Haus, und 2013 dann Forschungsdekanin für 7 Jahre bis 2020, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, und bin über diesen Einstieg dann auch ein bisschen mehr ins Management und in die politische Seite der Wissenschaft gerückt, war jetzt 6 Jahre lang im Wissenschaftsrat, war im Aufsichtsrat der Charité und bin dann 2021 als vollamtliche Dekanin des Fachbereichs Medizin nach Marburg gegangen, hatte dort auch eine super tolle Zeit, 4 Jahre lang einmal tatsächlich eine große medizinische Fakultät leiten zu dürfen und habe mich sehr, sehr gefreut, dass die MHH mich dann auch zurückhaben wollte.
Also schon bekannt hier.
Genau, und also kann es manchmal immer noch nicht fassen, dass ich jetzt diese wirklich wunderbare Universität als Präsidentin leiten darf.
Das klingt nach einem beeindruckenden Werdegang. Jetzt haben Sie so lange geforscht. Können Sie sich da auch so ein bisschen in den klinischen Alltag reinversetzen? Also die Pflege in Laboria wahrscheinlich sowieso, ne? Aber
ja, also ich muss auch sagen, das war für mich eigentlich so eine Art Aha-Erlebnis. Ich habe ja die ersten 10 Jahre gut meiner wissenschaftlichen Karriere wirklich reine Grundlagenforschung gemacht und bin dann hierher gekommen, ja, so etwas blauäugig, dachte, Molekularbiologie kann ich, es kann ja nicht so groß anders sein. habe dann gemerkt, das ist doch sehr anders, aber es hat mich vom ersten Tag an fasziniert, mhm. Hier mit einer ganz anderen Programmatik forschen zu können. Nämlich, ich habe Patienten, die haben Leiden. Diese Leiden verstehen zu können, beforschen zu können, mit der klaren Aufgabe, hier Linderung zu verschaffen, Heilungsmöglichkeiten, frühe Diagnostik etablieren zu können. Und hatte tatsächlich das Glück, dass mir das auch gelungen ist. Also wir sind ja bekannt hier für diese sogenannte peripatale Kardiomyopathie, was mein Mann und ich per Zufall in einem Mausmodell entdeckt haben. Dann gab es so diese, schicksalshaften Verknüpfungen. Eine Kollegin in Südafrika hat ganz viele Patientinnen mit diesem Problem, dass wir den schnellen Zugang hatten. Das hat alles sehr gut gepasst. Und gleichzeitig sind auch hier die ersten Patientinnen dann gekommen. Und wir haben für eine Entwicklung bis hin in die Anwendung einer neuen Therapie, glaube ich, in Rekordzeit es geschafft gehabt, dass wir gemerkt haben, es ist eine ungünstige Spaltung des Stillhormons in diesen Patientinnen, wenn wir die Ausschüttung des Stillhormons, also das Stillen blockieren, dann kann die Mutter zwar nicht stillen, aber es hilft enorm bei der Gesundung. Ja. Und das hat tatsächlich, glaube ich, eine weltweite Awareness für diese Erkrankung geschaffen. Das ist ganz groß in den Fachgesellschaften gekommen mit internationalen Registern. Die Kardiologie hier forscht immer noch zu diesem Thema. Wir haben gerade wieder ein tolles Paper rausgebracht. Es ist in den Guidelines und ich habe Kontakt zu den Patientinnen oder sie haben auch so eine Patientenvereinigung und war jetzt vor 2 Jahren gerade wieder bei einem Treffen. Und es ist einfach toll zu sehen, dass diese jungen Mütter überlebt haben, dass sie eine gute Lebensqualität haben, mit ihnen sprechen zu können. Die haben immer viel Fragen. Also das hat mich begeistert und begeistert mich immer noch. Also das ist schon ein Geschenk, sowas zu haben.
Sie sprechen gerade auch mit ganz viel Freude darüber. Glauben Sie, dass Sie es irgendwann vermissen werden, die Arbeit?
Ich glaube, einmal Wissenschaftler, immer Wissenschaftlerin. Das ist, glaube ich, eine Persönlichkeitssache. Auch wenn ich jetzt nicht mehr die Zeit habe, jetzt wirklich aktiv mich in der Wissenschaft zu tummeln, so denkt es immer mit. Und ich habe das Privileg, auch in meiner jetzigen Tätigkeit, ist ja auch viel Wissenschaft, Begleitung von großen Verbundsanträgen. Jetzt haben wir gerade den Bundeskanzler hier gehabt, dem wir unsere Infektionsforschung vorgestellt haben. Die Diskussion ging gleich, also auch von Bundeskanzler Merz aus, der ganz interessiert gefragt hat. Und da gehe ich einfach mit. Also das kann ich gar nicht vermeiden.
Natürlich. Was machen Sie denn so zum Ausgleich dann in Ihrer Freizeit?
Außer wenn ich Treppe gehe.
Ja, außer wenn Sie Treppe gehen, aber Sie scheinen ja sehr sportlich zu sein.
Ja, also der Sport ist schon etwas, was ich wirklich brauche zum Ausgleich. Ich muss auch sagen, ich habe immer viel gearbeitet. Ich habe noch 2 Kinder nebenbei großgezogen. Und Marburg war auch jetzt kein Spaziergang. Das hier ist eine andere Dimension. Ich weiß jetzt, was 7/24 bedeutet. Und da ist der Sport das, was ich wirklich brauche zum Ausgleich. Und wenn das abends um 10 noch irgendeine Runde, weiß ich was, 4-5 Kilometer oder noch schnell abends in den Teich ein paar Runden schwimmen oder hier in die Sportmedizin. Also das versuche ich schon zu machen. Ich komme immer mit dem Fahrrad, egal was.
Sehr gut.
Und daneben ist es, neben meinen Kindern und Enkeln ist es so Garten. Also auch nicht irgendwie jetzt riesige Plantage, aber einfach den Garten.
Und jetzt sind Sie ja schon ein halbes Jahr dabei. Wie sieht denn so Ihr Arbeitsalltag im Amt aus, so eine Routine, wenn Sie jetzt nicht im Garten zu Hause sind?
Da bin ich ja praktisch eben auch nicht mehr. Nein, also das ist schon fordernd. Also mein Alltag sieht normalerweise so aus, ich bin irgendwann zwischen 8 und 9 hier. Und dann habe ich meistens praktisch durchgehend Termine bis 7 oder 8 Uhr abends und dann warten die 150 E-Mails noch auf mich und vielleicht noch 2, 3 Dokumente, die ich dann noch bearbeiten sollte. Und wenn ich dann um 12 die E-Mails nicht mehr so richtig sehe, dann höre ich auf.
Sie haben ja jetzt ein halbes Jahr schon Ihre Arbeit verrichten können. Gibt es da so Sachen, die Sie komplett überrascht haben oder wo Sie gedacht haben, oh Gott, da habe ich ja niemals drüber nachgedacht, oder Strukturen, die vielleicht, die Sie sehr gut finden oder die Sie vielleicht ändern möchten?
Also überraschenderweise hat mich die Tätigkeit nicht so überrascht.
Gut, ja.
Das hängt aber auch daran, dass, glaube ich, die 7 Jahre Forschungsdekanin auf der einen Seite sehr viel auch Einblicke in die MHH-Strukturen mir erlaubt haben. Auf der anderen Seite auch das, was ich gelernt habe in den 4 Jahren Dekanin. Also das ist schon ziemlich umfassend. Zusätzlich, ich kenne die MHH schon.
Das ist natürlich ein großer Vorteil. Ne?
Das ist ein riesiger Vorteil.
Ja, ja, ja.
Also für mich
absolut.
War jetzt vieles sehr bekannt. Ich hatte von vielem auch Historie, was auch hilfreich ist. Mhm. Also ich war tatsächlich weniger überwältigt von dem Aufgabenspektrum. Ich bin etwas überwältigt von der Fülle. Und das ist wirklich einfach in der Menge wirklich sehr, sehr viel ist. Was schon auch interessant für mich ist, und ich hoffe, dass es auch für die MHH am Ende ein Vorteil ist. Die MHH ist Integrationsmodell, das kennen wir alle und lieben es. Als ich gegangen bin, war das aber sehr mit Problemen behaftet. Damals war das große Thema die hohen Verluste, die über vor allem die nicht mehr auskömmlich finanzierte Klinik gekommen ist, etc. Und dann war ich jetzt 4 Jahre lang im Modell, was praktisch das komplette Gegenteil ist, mit einem privatisierten Klinikum, also komplette Trennung von Forschung, Lehre und Krankenversorgung, was auch Vorteile hat. Also beide Modelle haben ihre Limitationen und haben ihre Vorteile. Für mich war es einfacher, auch zu verstehen, dass in Marburg die Strukturen so klar getrennt gewesen sind, dass ich immer genau wusste, was mein Bereich ist und was die Krankenversorgung ist. Es war eine super Kommunikation, auch mit den privaten Klinikträgern der Geschäftsführung. Also wir haben das auch integriert gelebt, aber es war einfach übersichtlicher. Und das fand ich eigentlich eine gute Idee, auch wenn man steuern möchte, weil es einem viel mehr erlaubt, auch transparent darzustellen, weshalb Dinge so sind, auch Budgets oder eben anders sind. Jetzt zurückzukommen mit diesem Blick und diesem Training, ist das für mich an der MHH im Moment manchmal etwas schwierig zu verstehen, weshalb die Dinge so sind, wie sie sind. Also wir sind auch dabei, oder ich brauche das auch, wirklich hinzugucken und einfach auch die einzelnen, zum Teil Prozesse oder die einzelnen Historien, die zu bestimmten Gegebenheiten geführt haben, jetzt einmal nachvollziehen zu können und zu überlegen, ob die tatsächlich auch heute noch zutreffen.
Braucht Zeit. Würden Sie sagen, dass Sie als Frau einen anderen Führungsstil haben als ein Mann zum Beispiel? Also führen Sie Gespräche anders? Setzen Sie andere Prioritäten? Ist der Ton ein anderer?
Ja, schwierig zu sagen. Ich denke manchmal, dass ich für gewisse Dinge mehr Kraft brauche als mein Vorgänger, weil mein Herrn Manns einfach nicht angezweifelt hat. Mhm. Also wenn er was gesagt hat, dann war das auch so. Mhm. Und bei mir denke ich manchmal schon, da kommt noch die eine oder andere Rückfrage und ich muss überzeugen können, dass man mir auch glaubt, weshalb ich Dinge so oder so sehe oder gerne so oder so gemacht haben möchte. Also ich glaube, für Frauen ist es vielleicht manchmal etwas anstrengender in diesen Positionen.
Ja, ich glaube, dass die auch anders beäugt werden noch.
Ja, ja,
leider
wahrscheinlich
ist es auch so. Ja,
auch.
Ist wahrscheinlich.
Auf der anderen Seite, ich glaube, jeder hat seinen Führungsstil und ob das jetzt so sehr geschlechtsspezifisch ist, weiß ich nicht. Ich bin in den Naturwissenschaften sozialisiert, wo wir generell etwas flachere Hierarchien haben, als das vielleicht in der Medizin der Fall ist. Ich glaube auch, ich bin jemand, der ganz gut im Team funktioniert. Und ich hoffe auch, dass ich so rüberkomme, dass mir wichtig ist, dass jeder im Team oder jede im Team ihre Aufgabe hat, die mit einer Begeisterung und auch einem Commitment durchführt. Und wenn es auch manchmal nicht ganz einfach ist oder so, egal, aber dass, wenn die mit mir mitziehen und wir eigentlich gemeinsam Dinge erreichen wollen, dann muss ich auch nicht viel sagen.
Dann läuft das einfach.
Dann läuft das und ich hoffe auch, dass die Wertschätzung, die ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entgegenbringe, den Kolleginnen und Kollegen hier, also wir funktionieren insgesamt hier nur als Team, dass das auch so wahrgenommen wird. Und dann ist es, wie soll ich sagen, es ist schon ein Leiten, ein Führen. Aber es ist so, dass die mitkommen, weil sie mitkommen wollen und nicht, weil ich sie dahin treibe.
Team also, Arbeit, Teamarbeit. Ja. Haben Sie politischen Einfluss?
Also,
ja, würde man auch Sie hören, wenn Sie sich zum Beispiel mit dem Wissenschaftsminister treffen und sagen, ich brauche mehr Geld dafür oder wir müssen uns überlegen, wie verfahren wir mit der Patienten- und Patientinnenversorgung aufgrund des Fachkräftemangels zum Beispiel. Wie ist der Austausch?
Also der Austausch mit unserem Wissenschaftsminister ist super.
Oh.
Also mit Herrn Moors, es ist wirklich ganz toll. Haben wir heute auch wieder gesehen. Ich glaube, das wird sogar mit dem Ministerpräsidenten noch viel besser. Also das sind sicher auch die Persönlichkeiten, die sich mögen müssen.
Auf alle Fälle,
und die auch in einer ähnlichen Richtung denken und auch Ziele haben, die in einer ähnlichen Richtung gehen. Und das nehme ich sowohl von Minister Moors wie auch vom Staatssekretär Schachtner wahr. Herr Eichel war immer auf unserer Seite. Also da ist schon sehr, sehr viel Commitment vom Ministerium. Und das ist schon was, was mich auch begeistert an meinem jetzigen Beruf, dass ich tatsächlich realisiere, dass wenn ich Dinge sage, dass die auf einen ganz anderen Boden fallen. Das heißt nicht, dass ich hingehen kann und sage, ich hätte gerne die Stadtbahn so oder so. Und dann passiert das.
Sehr gutes Thema.
aber ich habe die Möglichkeit, Dinge zu erklären und meine Meinung dazu auch rüberzubringen, und die wird gehört.
Ja, das ist wichtig, ja, okay.
Also das, ich glaube auch, dass wir zum Beispiel den Standort Hannover jetzt wieder sehr viel mehr als Wissenschaftsstandort sehen und nicht als einen Standort, wo es eine Leibniz-Uni und ein TIHO und ein MHH gibt und noch eine Hochschule, eine Musikhochschule, sondern das ist ein Standort, der exzellente Hochschulen hat, die zusammen diesen Standort als Wissenschaftsstandort ausmachen. Und das fand ich schon immer, auch bevor ich weggegangen bin. Und jetzt funktioniert es auch mit meinen Kollegen Präsidenten hervorragend, dass wir das alle so sehen. Und wenn wir so gemeinsam auch auftreten, dann macht das in der Politik einen Unterschied.
Ganz bestimmt.
Also, genau, ich würde noch mal so ein bisschen den Blick nach vorne richten wollen. Wir hatten jetzt ja vor kurzem in der MHH auch den 60. Geburtstag gefeiert. Da wurde ja auch einmal der Blick zurückgeworfen und ein bisschen der Blick voraus. Und für die nächsten 6 oder 5,5 Jahre sozusagen jetzt noch ist ja Ihre Aufgabe, auch die MHH zu führen. Was sind so Ihre Visionen, vielleicht auch so eine Halbzeitvision, also nach 3 Jahren, so nicht zum Abschluss, sondern irgendwie auf der Hälfte der Strecke, was sind da Ihre Ziele, wo Sie sagen, und das will ich dann erreicht haben an der MHH?
Also was ich gerne möchte, ist tatsächlich, dass die MHH das Zentrum der Gesundheitsversorgung Forschung oder der Gesundheitsversorgung, vielleicht nicht ganz in Niedersachsen, das wäre den Göttingern gegenüber nicht ganz fair, aber doch auf jeden Fall der Region und auch überregional wird. Und zwar sowohl was ihre wissenschaftlichen Leistungen angeht, was die Leistungen in Bezug auf Ausbildung und Fortbildung angeht, aber auch als Strukturgeber der modernen Gesundheitsversorgung, des Gesundheitsmanagements. Und ich glaube, da haben wir eine große Verantwortung, die wir übernehmen in einer Zeit, in der auf der einen Seite die normale Gesundheitsversorgung gar nicht mehr so selbstverständlich ist, wie wir das vielleicht noch vor 20 Jahren einfach oder mehr hatten, aber auch der Herausforderungen und Krisen. Wir haben mittlerweile auch gute Kontakte zur Bundeswehr in Bezug auf Versorgung der zivilen Gesellschaft, in Bezug auf das wir damit rechnen müssen, dass wir Menschen haben, die Gliedmaßen verlieren, und zwar nicht nur aufgrund ihres Alters, sondern aufgrund von sogenannten Berufsverletzungen der Soldaten zum Beispiel, aber auch aufgrund von Katastrophen, Klimakatastrophen zum Beispiel. Also das Thema ist ein extrem wichtiges, und da finde ich es sehr gut, dass wir sowas zusammen angehen und auch überlegen, wie wir vielleicht auch in einer Zeit, wo die Ressourcen knapper werden, versuchen Synergien und auch Mehrwert zu schaffen, indem man vielleicht eben auch ungewöhnliche Kooperationen eingeht. Also das sehe ich schon als eines der Ziele, dass wir wirklich eine moderne Gesundheitsversorgung hier schaffen können, die sich auf die Herausforderungen einstellt, die wir in den nächsten 20, 30, 40 Jahren hier haben werden. Dazu gehört, der Fachkräftemangel wird nicht gleich vorbei sein, das wissen wir auch alle nicht, aber wir werden auch neue Berufsbilder haben müssen. Da sind wir dabei, diese Tradition der MHH fortzusetzen. Die hat immer bedarfsgerecht überlegt, was für Studiengänge braucht es, was für Ausbildungsberufe braucht es. Und diese Programmatik der MHH fortzusetzen, wir haben jetzt Datenwissenschaften, das wird noch sehr viel mehr in der Richtung gehen. Wir haben die Akademisierung der Pflegeberufe, der Gesundheitsberufe, auch das wird in den nächsten Jahren deutlich wichtiger werden. Das müssen wir nicht alles alleine machen, also die Bundeswehr habe ich schon genannt, aber auch die Hochschulen sind ein wichtiger Player, ein wichtiger Partner für uns. Oder wenn wir mit KI und Digitalisierung weiterkommen wollen, dann brauchen wir Partner wie zum Beispiel die Leibniz-Universität oder die Universität Göttingen, weil wir sind dann eine Spartenuniversität, wir würden das gar nicht alleine schaffen können. Das heißt, diese Vernetzungen wirklich in allen Richtungen für uns so nutzen zu können, dass wir am Ende doch die Besten sind.
Gerade jetzt so in Bezug auf die Pflege, das hatten Sie schon so ein bisschen angesprochen, sehen Sie da eine Perspektive, dass es vielleicht nicht nur die Medizinische Hochschule Hannover hier ist, sondern die medizinisch-pflegerische, also die MPHH, werden könnte? Also ein Zentrum, was sozusagen da auch einen Vorzeigecharakter bekommt?
Da sind wir, glaube ich, also haben wir im Moment eine Überlegung tatsächlich aus der Landeshochschulkonferenz raus, dass wir uns überlegt haben, das heißt die Universitäten und die Hochschulen, die mit Gesundheitsberufen zu tun haben, dass wir eigentlich ein hochschulübergreifendes Gesamtkonzept uns erarbeiten möchten für die Ausbildung gerade der Gesundheitsberufe. Und da werden wir tatsächlich, also es ist schon gestartet, die Ostfalia hat hier das Heft einmal in die Hand genommen. Wir werden eine Begutachtung durchführen, was die Bedarfe sind, also welche Bereiche müssen wir entwickeln. Und dann brauchen wir ein Gesamtkonzept, weil die MHH wird es nicht schaffen, sämtliche Gesundheitsberufe hier selber akademisieren zu können. Wir sind jetzt einfach nur, was die finanzielle Seite angeht, schon an der Grenze. Aber wir schaffen das mit klugen Konzepten und ich glaube auch das Thema duale Studiengänge mit den Hochschulen arbeiten oder sind gerade mit ersten Gesprächen zum Beispiel hier mit der Hochschule Hannover jetzt auf dem Weg, ob man vielleicht einen gemeinsamen Studiengang in den Ernährungswissenschaften auf den Weg bringt. Wir haben ja einen, der war auch mal akademisiert, jetzt ist das gerade nicht mehr. Die Hochschule Hannover wäre begeistert, sowas zu machen. Ich würde das eine sehr gute Idee finden, respektive, das haben Sie vielleicht auch mitbekommen, wir haben ja ganz neu diesen Studiengang Psychotherapie und Psychologie ganz neu aufgelegt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir 20 oder 30 Plätze haben, 1200 Bewerbungen gekriegt. Also der Bedarf ist, also die Nachfrage und der Bedarf sind enorm. Ich habe mit Herrn Epping, Präsident der LUH, gesprochen und gesagt, ihr habt doch auch Psychologie. In Marburg kenne ich das tatsächlich so, dass dort die also der Fachbereich Psychologie, der Fachbereich Medizin sehr, sehr eng verwoben sind. Die haben tolle gemeinsame Forschungsverbünde, fließt wirklich ineinander über. Wollen wir da nicht was zusammen machen in Zukunft? Wir haben gesellschaftlichen Auftrag. Die Psychotherapeuten fehlen überall. Wir können nicht mehr ausbilden im Moment, aber wenn wir uns zusammenlegen, dann können wir vielleicht tatsächlich die Kapazität steigern. Also ich sehe es mehr in der Richtung, dass wir da mehr zusammenarbeiten müssen.
Mich würde nochmal interessieren, so als vielleicht eine abschließende Frage in der Richtung, häufig ist in dem Forschungsbereich, das haben Sie selber auch schon angesprochen, dass eine große Herausforderung, man muss manchmal so die Chancen nutzen. Sie haben ja selber das zum Beispiel in Afrika so, wo Sie dann gesagt haben, auf einmal eine gute Connection und dann hat es funktioniert. Häufig ist die Forschung aber ja so, wenn man da arbeitet, von großen Unsicherheiten geprägt. Also befristete Verträge, gerade mit dieser Frage von Forschungsprojekten, auch wenn man jetzt an die Implementierung rangeht. Wie blicken Sie da darauf? Sehen Sie da oder was sind so Ihre Ideen, vielleicht auch Lösungen zu entwickeln, dass es nicht mehr so eine risikobehafteter Werdegang ist, wenn man sagt, ich will in die Forschung gehen?
ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage, weil auf der einen Seite ist eine Universität ein Ort, der ausbildet für alles Mögliche, ist auch ein Ort, der sich permanent erneuern können muss. Mhm. Also wir sind ein sogenannter Durchlauferhitzer. ich glaube, wir haben ja aus meiner Sicht nicht nur ein sehr gutes Studium in verschiedensten Bereichen, sondern wir haben auch eine sehr gute Pipeline der Karriereentwicklung und Begleitung. Kennen Sie wahrscheinlich auch alle. Wir haben jetzt sogar ein Dekanat, was sich sehr intensiv darum kümmert. Es ist aber auch wichtig, dass man zu jedem Karriereschritt die richtigen Informationen bekommt. Das heißt, wenn du da bist, um die nächste Stufe zu nehmen, dann musst du die und die Meilensteine erreicht haben, wenn du zum Beispiel den akademischen Weg wählst. Oder du musst das und das und das gemacht haben, wenn du dich für die Privatwirtschaft in eine Richtung spezialisieren möchtest. Das ist heute wichtiger aus meiner Sicht als zu der Zeit, als ich noch ziemlich blauäugig mal gedacht habe, es gefällt mir, was ich mache und irgendwie wird schon weitergehen. Das ist heute ein großes Risiko und es ist meine Verantwortung, unsere Verantwortung, den Kolleginnen und Kollegen zu kommunizieren, was ihre Erwartungen sein können. Und wo ich mich tatsächlich etwas wehre, das mögen auch nicht alle, man kann natürlich projektspezifisch befristen für 20 Jahre oder mehr. Aber das ist keine Perspektive, weil die Unsicherheit, also entweder ich habe einfach so viel Geld, dass ich einfach mache, was mir gefällt und wenn es dann mal nicht mehr geht, dann geht es halt nicht mehr. Für die meisten ist das ja nicht so. Und ich habe auch lange genug tatsächlich so gelebt. Ich wusste immer, ich habe doch noch ein Netz, was mich auffängt, aber die Unsicherheit, nicht zu wissen, schaffe ich die nächste Stufe, das ist schon ein blödes Gefühl. Wenn man dann mal 40, 45, 50 ist, wird es nicht einfacher. Und es ist dann vielleicht auch nicht der Weg, der einen so sehr befriedigt, weil der Stress irgendwann überwiegt. Und halt einfach wirklich klar zu sagen, akademisch, du musst in deinem zweiten Postdoc, wenn du an einer Universität bleiben möchtest, dann müsstest du ein ERC-Grant oder ein Eminöter erreicht haben, damit du eine gute Chance hast, diese nächste Stufe zu nehmen. Es gibt auch andere Punkte, die man da nennen kann. Aber wenn ich zu dem Zeitpunkt die Meilensteine zum größten Teil nicht geschafft habe, dann muss ich auch überlegen, ob ich wirklich bestehen kann oder ob ich irgendwann sehr unglücklich werde und auch an meiner Existenz dann irgendwie ja, eine Unsicherheit habe.
Ja, das war nochmal ein spannender Einblick da, wie Ihre Sicht so ist. Ne? Und von daher, das ist ja auch immer eine spannende Frage, die sich jeder selber wahrscheinlich stellen muss. Ich will an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass wir uns bedanken wollen für das Gespräch, weil das halt auch, glaube ich, offen und auch nochmal interessant war, Ihre Sicht weiter darauf zu sehen und halt Sie ja sozusagen auch jetzt teilweise für die MAH sozusagen stehen oder diese repräsentieren nach außen. Es wäre nochmal so eine abschließende Frage. Sie haben ja gesagt, Hannover sind Sie auch wieder gerne zurückgekehrt. Gibt es so irgendwelche Ecken an Hannover, die Sie dann auch vermisst haben, wo Sie sagen, Mensch, da bin ich jetzt auch wieder froh, hier in Hannover zu sein? So ein Lieblingsplatz in Hannover?
Also der Lieblingsplatz ist schon zu Hause in Lahe. es ist seltsam. Es ist wirklich zu Hause. Das gesamte Gefühl Hannover ist zu Hause.
Toll.
Ja, also,
wenn man aus der Schweiz kommt.
Ja, ich meine, also ich bin am Zürichsee aufgewachsen, ja, mit Blick auf den See, die Berge und die Stadt. Und ich vermisse es nicht. Das ist schön.
Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Aber freut uns natürlich sehr. Ja, toll. Vielen herzlichen Dank, auch dass wir Sie kennenlernen durften. Ja, hat uns ganz große Freude gemacht.
Ja, vielen Dank auch, dass ich mit Ihnen sprechen durfte. Herzlichen Dank.
Genau, gibt es noch etwas abschließend, was Sie den Beschäftigten noch irgendwie mit auf den Weg geben wollen?
Also ich kann nur von meiner Seite sagen, was mich immer begeistert hat an der MHH, egal durch welche Zeiten wir gegangen sind, das war so dieses Gemeinschaftsgefühl und eigentlich, dass wir für mich immer wahrnehmbar, im Großen Ganzen eigentlich immer eine positive Schwingung hier hatten. Das habe ich wieder wahrgenommen, als ich zurückgekommen bin, und ich hoffe, dass es mir gelingt, diese Schwingung zu erhalten und vielleicht noch zu verstärken.
Ganz bestimmt.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Wir wollen nur einmal verkünden, dass wir jetzt in die Sommerpause starten. Das heißt,
wir hören uns wieder am 5. September. Bis dahin,
bleibt standhaft.
Stark, dass ihr heute dabei wart und diesem wichtigen Thema gelauscht habt. Gesundheitsversorgung geht uns alle etwas an. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Krankenhausbewegung weitergeht, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und unserem Instagram-Kanal Klinik Klartext zu folgen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Bis zum nächsten Mal, bleibt standhaft!